wenn wir jetzt gerade über Corona und quasi auch Bergamo sprechen, da wurde uns ja suggeriert, dass diese Erkrankung furchtbar schlimm ist. Also, dass wir alle ersticken werden, wenn wir jetzt nichts machen. Wie würdest denn du jetzt so diese Gefährlichkeit von diesem Virus einschätzen? Man wird ja schnell in so eine Corona-Leugner-Ecke gestellt oder in so eine, so, was ja abstrus ist, sowas zu sagen. Ja, also
es ist völliger Unsinn zu sagen, Corona gibt es nicht oder es ist, kann keine schwere Erkrankung werden, da selbstverständlich. Auch Influenza kann tödlich sein, gar keine Frage. Es gibt Tote an Atemwegserkrankungen im Winter. Und ich denke, man muss da noch nicht mal eine besondere Unterscheidung machen. All diese winterlichen Atemwegserkrankungen, diese saisonalen, die verursachen eine bestimmte Quote an Toten jedes Jahr. Damit leben wir aber im Einverständnis sozusagen. Wir sind bis jetzt uns einig gewesen, dass wir unser Leben leben als junge, gesunde Menschen. Und wenn uns im Alter in einer bereits an den Tod angrenzenden Lebenssituation am Schluss eine Atemwegserkrankung dahinrafft, dann haben wir das akzeptiert, gesellschaftlich und persönlich. Das ist fast sprichwörtlich. Wir kennen das alle. Ja, sie war die Treppe runtergefallen, dann lag sie lange im Bett und am Schluss hat sie eine Lungenentzündung gehabt und ist daran verstorben. Das sind Abläufe, die wir als Lebensabläufe akzeptiert haben bislang. Und die werden uns auch nicht verlassen. Selbst wenn wir es schaffen würden, was völlig illusionär ist, Corona auszurotten, hätten wir genügend andere winterliche Atemwegserkrankungen, die Menschen in so einem Zustand am Ende dahinraffen. Unser Immunsystem kann dem dann nichts mehr entgegensetzen und dann versterben wir an so etwas. Das kann auch jüngeren Menschen begegnen, die aus unterschiedlichsten Gründen immunsupprimiert sind, natürlich mit Erkrankungen, mit Vorerkrankungen. Aber machen wir uns doch mal bewusst, wie schwer uns zum Beispiel der Tod eines nahen Angehörigen oder die Krankheit einer lieben Person in unserem Immunsystem herabmindert. Das sind ja keine Kleinigkeiten, auch das sind schwere Erkrankungen, Vorerkrankungen. Und die machen mit uns etwas, das uns in die Lage versetzt, auch jünger an so einer Erkrankung schwer zu erkranken oder gar zu versterben. Ich nehme als Beispiel vielleicht mal den Herpesvirus. Wir kennen alle diese Fieberbläschen. Es ist ein Virus, das in uns lebt. Wir alle tragen das in uns, in Ganglien, das weiß man heute. Aber wir haben es nicht. Also ich bin jemand, der das kriegen kann. Ich habe sowas mitunter. Warum habe ich das heute nicht? Heute geht es mir gut. Mein Vater verstarb und in Stunden wuchs mir ein Herpes in einer Dimension, der war echt richtig bemerkenswert, weil mein Immunsystem völlig zusammenbricht unter so einer Situation. Und das macht mich anfällig. Nun war es der Herpesvirus, mit dem ich dann irgendwann wieder klarkomme. Aber wenn mich in so einem Moment solch eine Erkrankung ereilt wie ein Coronavirus, dann kann es zu einer sehr schweren Erkrankung werden und sie kann zum Tode führen. Und das ist etwas Ernstes und Schlimmes und im Todesfall grauenvoll, ist gar keine Frage.
Ja, aber was ist dann jetzt so besonders an Corona als Erkrankung? Also klar, jetzt natürlich die mediale Darstellung, aber würdest du sagen, dass im Grunde da gar keinen großen Unterschied gibt zu anderen Coronavirus-Erkrankungen oder zu Influenza oder zu anderen grippalen Infekten? Oder
also ich bette das jetzt mal ein in das gesamte Geschehen der winterlichen Infektionskrankheiten. Und wenn wir die Jahre jetzt betrachten, die vergangen sind, die ein, zwei, also diese zwei Saisons, die in diesen, mit dieser Erkrankung vergangen sind, dann entsprechen die im Ausmaß, sowohl was die Toten wie auch was die Erkrankten betrifft, dem normalen winterlichen Geschehen von Infektionskrankheiten. Diesmal ist es ein Coronavirus, das diese Probleme macht. Andere Male war es ein Influenza-Virus, das können aber auch andere Viren sein. Wenn wir das eine ausrotten, haben wir das andere. Also winterliche Infektionserkrankungen, gerade auch viral, gab es, gibt es und wird es geben. Ich sage nur mal ein kleines Beispiel, um einfach diese Zahlen klar zu machen. Wir haben hier in unserem Landkreis Biberach, gerade jetzt vor kurzem, 170 Tote gehabt in 17 Monaten. Das kann man schön rechnen, auch für schlichte Gemüter. Das sind 10 Verstorbene im Alter bei uns von fast 84 Jahren mit und an Corona. 10 Personen in einem Landkreis von 200.000 Personen. Das heißt, wir haben hier mehrere kleine Städte, in jedem Städtchen also eine Person pro Monat mit oder an, im durchschnittlichen Alter weit über 80. Dass wir für so ein Geschehen unsere Wirtschaft ruinieren, Menschen einsperren, all das tun, was wir jetzt getan haben, ist mir unverständlich. Tut mir leid, ist mir unverständlich.
Ja. Weißt du, bei mir gibt es ja da auch so eine Diskrepanz. Und ich verstehe, warum erzählen uns die Intensivmediziner zum Beispiel, dass die Intensivstationen alle komplett überfüllt sind mit Corona-Menschen?
Wir hatten das hier nicht und wir leben in einem Hochrisikogebiet. Wir hatten also auch Phasen, da hatten wir also höchste Inzidenzen und also was man da alles so haben konnte über die ganze Zeit. Man konnte R-Werte haben, man konnte Verdoppelungsraten haben, man konnte Inzidenzen haben. Also wir waren immer dabei, eigentlich mit den hohen Zahlen. Das ist das realistische Geschehen. Das ist das, was passiert ist in diesen 17 Monaten. 10 Menschen mit oder an, das heißt, es ist nicht mal geklärt, ob die überhaupt an der Erkrankung gestorben sind, mit oder an dieser Erkrankung verstorbene Menschen im Alter weit über 80 Jahre. Was soll ich noch dazu sagen? Ich meine, muss ich jetzt dazu noch irgendwas sagen? Das ist ein sich selbst erklärendes Geschehen, oder? Ich gehe auf den Friedhof, da sind nicht die offenen Gräbereien, in die wir Säcke werfen. Das existiert nicht. Das ist ein Szenario, das es nicht gibt. Diese 170 verstorbenen Menschen in hohem Alter, wo man mal locker ein Drittel bis zur Hälfte garantiert abziehen kann, mit oder an, das ist das, was passiert ist. Also es ist nichts passiert im Grunde. Es ist nichts, was nicht sonst auch passiert. Was soll ich denn dazu sagen als Arzt? Soll ich jetzt sagen, es ist eine grauenvolle Erkrankung? Wir müssen alle sterben.
Du sollst mir das sagen, was du darüber denkst. Ja? Ich wundere mich einfach, dass es so wenige Ärzte wie dich gibt, die das auch so ähnlich sehen. Ja? Weil die meisten, die rennen ja jetzt rum und impfen Leute. Und impfen die ganze Welt. Ja? Und das ist ja das, was mich so wundert. Und also, das, was mich ja auch, beziehungsweise mich wundert einfach, dass es Ärzte gibt, die das dann halt, diese einfache Mathematik dann auch rechnen können, weil das ist ja nicht mal schwer. Und dann gibt es wieder Ärzte, die können das scheinbar nicht und die impfen jetzt Kinder.
Ja? Also die ganze Bevölkerung kann nicht mehr rechnen. Wenn ich mir vorstelle, ein Patient kommt zu mir und sagt, also oh, mein Nachbar hat da eine Infektionskrankheit, was sagen Sie denn so zu mir als Arzt? Ist das jetzt für mich gefährlich oder nicht? Und ich sage zu diesem Mann, also mit 99,9% passiert Ihnen gar nichts. Sie könnten sich anstecken, wird nicht weiter schlimm sein. Also mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit kommen Sie einfach darüber weg, passiert Ihnen nichts. Da dreht er sich auf dem Absatz um und geht nach Hause und sagt, na ja. Aber aus irgendeinem Grund sind wir in der Lage gewesen, Leuten klarzumachen, dass das eine schreckliche Erkrankung ist. Ich weiß nicht, wie es geht. Manchmal kann ich es gar nicht glauben. Aber das ist ja die Realität. Wenn du zu mir kommst und fragst mich als Arzt zu so einer Erkrankung, wie reagierst du, wenn ich sage, ja 99,9%, 99,8% Wahrscheinlichkeit, überhaupt nichts zu haben davon? Was sagst du dann? Dann interessiert dich doch diese Erkrankung gar nicht. Also selbst einfache Menschen können so eine prozentuale Dimension einschätzen. Wir haben kumulativ weitergezählt, 90.000 Tote. 1% der Bürger Deutschlands sind 830.000 Tote. Das wäre 1%. Wir haben aber nur ein Zehntel davon. Das heißt, was soll ich den Leuten sagen, die mich fragen, wie gefährlich diese Erkrankung ist? Wenn ich diese Zahlen sehe, gibt es doch dazu gar nicht viel zu sagen. 1% der Bevölkerung sind 830.000 Personen. Das haben wir im Traum nicht mit dieser Erkrankung. So, und was machen wir jetzt damit? Ja, da machen wir alle Läden zu, da sperren wir die Leute ein, da ruinieren wir unsere Wirtschaft, machen ein Affentheater, das uns Billionen kostet. Wir sprechen nicht von Millionen, Billionen.
Und wir impfen.
Ja. Mit einem Stoff, der weder erprobt ist im Kurz- noch im Langzeitbereich. Und wenn man mich fragt, soll man jetzt impfen? Naja, ob diese Impfung wirkt oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was sie für Langzeiteffekte macht. Und das wurde ja auch nie bestritten. Kein Hersteller hat je behauptet, dass es wie eine Impfung wirkt. Es wurde von Anfang an gesagt, ich kann weiterhin infiziert werden und ich kann andere infizieren. Also die Grundvoraussetzung, das eine Impfung zu nennen, ist gar nicht erfüllt. Denn diese Stagnation, die ich vorhin erklärt habe, dass es da an der Person ja enden muss, das Infektionsgeschehen, die ist nicht erfüllt. Aber das war auch nie die Frage. Niemand hat je behauptet, dass das funktionieren würde. Die einzigen, die behaupten, dass diese Impfung toll ist und uns rettet, das sind Politiker. Das sind die einzigen, die uns sagen, dass das funktioniert, dass das wichtig ist, dass die Erkrankung tödlich ist. Von der WHO kam die Nachricht, es ist eine mittelschwere Influenza-Epidemie. Mehr ist auch diese Erkrankung nicht. Das wollte man nicht hören. Unsere Politiker behaupten, wir haben eine epidemische Notlage. Sie erzählen uns, diese Impfung würde helfen. Das erzählen uns Politiker, nicht Ärzte, nicht Wissenschaftler, nicht Virologen, nicht Epidemiologen. Das erzählen uns Politiker.
Naja gut, Professor Drosten sagt es schon und Fauci und diese und Lauterbach ist ja auch nicht, er ist ein Politiker, aber er hat auch Medizin. Ja, ich weiß. Immerhin nennt er sich Epidemiologe. Ja?
Es ist der Warner der Nation. Herr Lauterbach warnt. Das ist seine Aufgabe in diesem Staat. Er warnt. Und zwar vor allem Möglichen. Also nicht nur da. Er macht das schon immer und er warnt. Auch vor anderen Sachen, die dann nicht eintreten. Aber wie auch immer, das Szenario, was uns Herr Drosten gebaut hat und erzählt hat, ist doch völlig ad absurdum geführt.
Ja, wegen auch der Maßnahmen.
Ja, aber ich meine nur, er war ein diskreditierter Wissenschaftler bereits in der Schweinegrippenepidemie. Ein Mann, auf den man nie wieder hätte hören dürfen. Das war durch alle Gremien belegt, dass er Unsinn erzählt hat in einer Dimension, völlig irre. Millionen, die sterben, hat man uns erzählt. Das hat Herr Drosten erzählt, das hat unser Gesundheitsminister erzählt.
Der aus England, wie heißt der?
Aber nun wissen wir ja, es sterben keine Millionen. Das brauchen wir ja nicht mehr zu diskutieren. Wir sehen ja die Zahlen. Also warum hören wir auf Menschen, die so einen Unfug erzählen? Und nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Müssen wir wirklich solche Leute anhören? Ist das wirklich sinnvoll? Als Staat, als Politiker? Das ist sinnvoll, wenn ich andere Ziele verfolge, aber nicht sinnvoll, wenn ich die Gesundheit des Volkes im Sinne habe.
Und was will ich als Politiker?
Tja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, Sie agieren nicht ganz unabhängig. War das jetzt achtsam formuliert? Mhm. Also um die Gesundheit des Volkes hat sich garantiert niemand gekümmert. Denn wir haben ein eindeutig in allen Bereichen wesentlich geringeren Gesundheitsstatus unserer Bevölkerung. Die Bevölkerung hat zugenommen. Was uns das alleine kosten wird und was das für eine Minderung der Gesundheit ist, ist irre. Psychische Erkrankungen ohne Ende quer durch die gesamten Altersklassen. Wir haben eine Problematik, weil Patienten nicht zum Arzt gegangen sind mit schweren Erkrankungen, deren Folgen wir jetzt mit einem hohen Aufwand, sowohl finanziell wie auch an ärztlicher Leistung, therapieren müssen.
Ja.
Das heißt, da kommen Kosten und Probleme auf uns zu in einer wirklich großen Dimension. Auch hier unsere Gesundheit im Schnitt prozentual gemindert.
Armut tötet.
Nicht nur die Armut, auch der wirklich geminderte Gesundheitszustand. Wer von uns allen hat den Sport getrieben wie vorher? Wer hat sich gesund ernährt wie vorher? Wer ist an die frische Luft gegangen? Wer hat seine Therapien gemacht? Das ist doch alles nicht passiert.
Ja.
Wir haben einen geminderten Gesundheitszustand der Bevölkerung. Also für mich ist ja immer die Krönung. Man sieht die Leute mit einer FFP2-Maske, mit beschlagener Brille über den Markt tappern im Winter und dann durch die frische Luft mit Maske, mit dieser Staubmaske, und dann nehmen sie die Maske ab, um zu rauchen. Das ist die Gesundheitsfürsorge unseres Staates. Und mehr braucht man darüber auch wirklich nicht zu sagen.
Weil
ein Staat,
rauchen,
der sowas macht.
Rauchen darf man, rauchen ist erlaubt.
Dazu nehme ich die Maske ab.
Ja, da darf dann auch niemand was sagen.
Völlig irre.
Ja,
also wir haben eine schwere Lungenerkrankung, die im Lande grassiert. Da verbieten wir nicht das Rauchen, sondern wir sagen, die Leute sollen sich eine Maske aufsetzen. Ganz logisch.
Und jetzt nochmal zurück zur politischen Dimension. Was ist der tiefere Sinn oder Grund dahinter, warum wir das tun, deiner Ansicht nach?
Also zum einen denke ich, dass gerade im Gesundheitsministerium, RKI etc., in all diesen Institutionen die Verstrickung mit der Wirtschaft so hoch ist, dass die Interessen sich mischen und nicht mehr ohne weiteres getrennt werden können. Das heißt, die Einflussnahme von Interessensgruppen ist so stark, dass man das im Grunde schon fast als Politik bezeichnen muss. Mhm. Also ein Teil unserer Politik wird in diesen Interessen betrieben. Wenn man weiterblickt, dann sind natürlich auch viele andere Interessen in dieser Zeit jetzt bedient worden. Wenn ich sehe, was für ein Wust an Gesetzen, die man nie hätte durchbringen können, ohne große öffentliche Diskussionen durchgezogen worden sind, im Hinterstübchen ohne großes Theater, weil man die Leute beschäftigt hat mit Pandemie, mit ihrem Überleben, mit ihren finanziellen Nöten, mit den Betreuungen ihrer Kinder, mit der Angst um Verwandtschaft, Familie und sonst was, dann muss ich mich schon fragen, wo sind die primären Interessen? Galten die wirklich einer Pandemie oder galten die dem, dass man Gesetze, die so problematisch waren, dass man sie schwer hätte durchkriegen können, durchgezogen hat? Also gerade zum Beispiel eine digitale Gesundheitskontrolle, Überwachung, Dokumentation mit einem Zugang für diverse Institutionen war nicht machbar über Jahre und Jahre. Diese sogenannte Gesundheitskarte war ja ein wild diskutiertes und immer wieder aus Datenschutzgründen abgeschmettertes Projekt. Die ist durch. Haben wir gemacht. Hat gar keiner gemerkt.
Naja, habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Ist alles durch.
Was noch? Was fällt dir noch ein?
Also ich meine, das ist jetzt im Rahmen der Gesundheitspolitik. Wenn ich sehe, wie diese Gelder verwendet wurden, es wurden Gelder gedruckt und locker gemacht, jetzt im alles für die Pandemie, aber nur ungefähr 30% dieser Gelder wurden wirklich verwendet für Hilfen in der Pandemie, bestimmte Aktionen, also wie jetzt Impfzentren, Zeug, diese ganzen, diese restlichen 70% hat man für andere Sachen verwendet. Militär wurde aufgestockt. Hintenrum über Corona-Hilfen, also über für Corona-Maßnahmen genehmigte Gelder, wurden wo ganz anders verwendet. Und das im großen Stil. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Beträgen. Wir sprechen nicht mehr von Millionchen. Wir sprechen von Milliarden. Wir haben Kredite aufgenommen in Europa, weil alle pleite sind und jetzt wirklich ruiniert sind. Diesmal zum ersten in der Schuldenunion. Das Schlimmste, was in Deutschland immer abgewehrt wurde, Schuldenunion in Europa. Das heißt, wir haften für die Schulden anderer Staaten. Das ist jetzt gemacht worden. Da hat Herr Schäuble uns mit Brimbo, niemals wird es geschehen und nein und eure Sparbücher sind sicher und wir werden niemals euer Geld nach außen wegtragen. Wir haben jetzt Schulden mit 800 Milliarden Euro, das geht in die Billionenhöhe, außerhalb der EU gemacht. Das heißt, wir haben Gläubiger. Wir können nicht einfach in der EU weitermauscheln, Geld drucken und irgendwie uns mit Staatsanleihen von links nach rechts bedienen, sondern hier sind jetzt nach außen Schulden entstanden und die müssen bedient werden. Und die einzigen, die immer bedienen können, da sind auch unsere Sparbüchle dabei. Da ist das deutsche Sparbüchle mit verpfändet. Das sind nicht nur die Staaten, die jetzt 300 Milliarden kriegen für die Hilfe, sondern auch die Staaten, die eingezahlt haben, die werden jetzt gepfändet. Wir sind in eine Schuldenunion gegangen. Das wurde von diesen Parteien, die jetzt alle dabei sind, über Jahrzehnte negiert, dass das je passieren könnte. Auch das ist passiert.
Und was für einen, also wenn man jetzt quasi die Pandemie vorschiebt, um das dann durchzusetzen, was für einen tieferen Grund hat es dann, um sowas zu machen? Also wer hat jetzt einen Nutzen davon, dass wir in einer Schuldenunion sind?
Also wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, dann hat die Armut in Deutschland zugenommen. Schon im Jahr 2020 sind wir auf dem höchsten das höchste Armutszeugnis wurde der Regierung ausgestellt, mit fast 17%. Es wird erwartet, dass der diesjährige Armutsbericht mit weiteren 1-2%, also an die 20% jetzt langsam rangeht. Und bitte, wir müssen uns verinnerlichen, was heißt 1-2% mehr arme Menschen im Lande? Das sind 1-2 Millionen Bürger mehr in Armut. Lasst euch das mal langsam durch den Kopf gehen, was das für unsere Bevölkerung heißt, für unser gesellschaftliches Leben, für unser Zusammenleben. Das heißt, wir haben ein Abstürzen einer bestimmten Gesellschaftsschicht weiterhin. Und wir haben einen Zuwachs an Sparguthaben, natürlich nicht dieser Gruppe, sondern einer anderen Gruppe. Und je weiter wir nach oben gehen, desto drastischer wurde der Zuwachs der Guthaben, der Gewinne aus der Pandemie. Das heißt, die wenigen großindustriellen weltweiten, man kann sie sagen, finanzdigitalen Konzerne, auch Einzelpersonen, haben ihre Vermögen verdoppelt. Ja. Und das, wenn man es unterm Strich betrachtet, auf Kosten einer steigenden Armut im Lande. Wenn man es nüchtern betrachtet. Wir müssen jetzt klarkommen mit weiteren 1-2 Millionen Armen im Lande. Wie gehen wir damit um? Das ist keine kleine Aufgabe.
Ja, aber das Problem an der Sache ist doch, dass das weltweit passiert. Warum, wie kann man das weltweit, oder wie kann es sein, dass so eine, ich nenne es jetzt halt mal Agenda, ja, weltweit.
Weil die Interessensgruppen, die daraus profitieren, weltweit agieren. Wir reden ja nicht von Konzernchen, die irgendwo wie Mercedes. Das ist ja schon Pillepalle. Mhm. Sondern wir reden von Konzernen, die weltweit agieren. Das heißt, die nutzen auch weltweit die Probleme und die Gewinne. Mhm. Die greifen jedem in die Tasche. Herr Bezos hat in deiner Tasche seine Hand. Das hört sich irre an. So ja. Ein langer Arm. Aber weißt, den das, gibt es eben.
Das Problem ist, was ich so ein bisschen habe, also es ist ja kein, ist das jetzt, würdest du so weit gehen, dass du sagst, dass das ein geplantes, abgekartetes Spiel war oder dass das einfach nur genutzt wurde, ne? Der Moment, an dem dann dieses Virus auftauchte. Kann man das?
Ich begebe mich jetzt in den Bereich der Verschwörungstheorie, wenn ich sehe, dass ein erster wirklich geplanter Versuch gelaufen ist mit der Schweinegrippe. Ja. In genau der gleichen Konzertierung, mit genau der gleichen Art und Weise und auch mit den gleichen Akteuren. Und das jetzt wieder gemacht wird, dann kann ich da also nicht so recht an einen Zufall glauben. Wer will mir denn klar machen, dass das ein Zufall ist? Es sind genau die gleichen Leute, es ist genau der gleiche Ablauf, aber es ist einfach jetzt besser, es ist optimiert. Und die Gewinner sind auch die gleichen Leute. Mhm. Das soll ich an Zufälle glauben jetzt oder wie soll ich es mir vorstellen? Deshalb bin ich in einer politischen Partei. Ich habe das Dicke. Ich bin deswegen in eine politische Partei eingetreten, weil ich sage, so kann das nicht weitergehen. Diese Zusammenhänge gibt es. Ich sehe, dass unsere Regierung im Breite nicht in der Lage ist, unsere Interessen zu vertreten, sondern im Interesse anderer Gruppen handelt. Das breite Versagen ist eine Armut, die zunimmt. Dass diese Menschen, diese Politiker vor das Volk sich trauen, hinzutreten ohne roten Kopf, ist mir ein Rätsel. Das muss sie mit Scham erfüllen, dass so etwas passiert. Unter ihrem Tun, entgegen aller Ratschläge der Verbände, die das beobachten, wie der Paritätische, die etwas dazu sagen, die wirklich sagen, so dürft ihr es nicht machen. Das und das müsst ihr tun. Und das wird alles in den Wind geschlagen und man stellt sich vor das Volk hin und sagt, guckt mal, was wir für tolle Erfolge feiern. Wir haben jetzt ein Geschehen in der Außenpolitik. Afghanistan, das ist ja wohl das dramatische Versagen unseres Staates im außenpolitischen Bereich. Wer von uns Bürgern, ich möchte einen hören oder sehen, hätte denn gesagt, gehen wir nach Afghanistan? Da wollte ich schon immer mal, dass unsere Bundeswehr hingeht. Wer wollte das? Wollte das ein einziger Bürger in diesem Land? Oder wollten das Interessensgruppen?
Ich glaube, es gab schon Menschen, die das wollten, weil die Medien ja auch dafür getrommelt haben. Ich glaube schon, dass es...
In der Bevölkerung? Bürger?
Also nach 9-11 wurde der Terrorismus, also der wurde ja... gehypt ohne Ende.
Wir waren längst vorher in Afghanistan. Wir sind doch nicht hinterher nach Afghanistan gegangen. Wir machen jetzt Außenpolitik in anderen Ländern. Jetzt sind wir in Mali. Warum sind wir da? Wolltest du dahin?
Nee.
Wollte ich dahin?
Ja, Wer wollte dahin? Ich bin da sowieso schon die ganze Zeit dagegen, dass man in die Länder geht, in den Mittleren Osten.
Aber das ist doch etwas, wenn ich in der Bevölkerung irgendjemanden frage.
Ja.
Wer will das? Niemand.
Ja, man hat ja, die Begründung war doch immer der Terrorismus.
Aber gab es wirklich Bürger, die gesagt haben, prima, das machen wir. Wenn man die Bürgerschaft befragt hätte, wollen wir nach Afghanistan gehen? Also ich nehme an, dass 98% Nein gesagt hätten. Wer wollte denn dahin? Wollen wir wirklich unsere Söhne in so ein Land schicken und wofür? Ich habe bis heute nicht genau verstanden, warum wir da waren.
Na, ich dachte eigentlich wegen Krieg gegen Terrorismus.
Nein, eigentlich glaube ich, war es, um Mädchenschulen zu gründen. Es gab ja völlig wirre Ziele. Wie gesagt, ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden, warum wir da waren. Auch die Heeresflieger hier in Laupheim, das sind die Ersten, die hin müssen und das sind die Letzten, die zurückkommen. haben Leute verloren, wir haben Tote hier zu beklagen, von unserem Standort hier. Wir haben diese Heeresflieger, diese Hubschrauber, Transporthubschrauber, die Mannschaften und Dinge hin und her transportieren, sind immer die Ersten, die wohin gehen und die Letzten, die zurückkommen. Auch die haben nicht verstanden, warum sie da waren.
Ja, ich kenne auch Bundeswehrsoldaten, die dort waren und auch immer, die haben nie antworten können, warum sie dort waren.
Aber da frage ich mich doch, was treiben wir da? Also das politische Versagen haben wir jetzt in allen Breiten.
Das und wie kommen wir raus?
Indem wir mal vielleicht wieder fragen, was das Volk eigentlich will. Eigentlich haben wir eine Regierung als Verwaltung des Volkes. Demokratie heißt, das Volk bestimmt, was geschehen soll. Wann haben wir denn das zum letzten Mal gehabt? Haben wir die Leute gefragt? Hier wurden im Landkreis Biberach von 4 Krankenhäusern 3 geschlossen.
Wann?
Im Rahmen der Privatisierung vor etwas über 10 Jahren. Mhm. Es gab Aufstände, Leserbriefe. Ich kenne niemanden, den ich fragen konnte, der gesagt hätte, ja, das wollen wir. Wir wollen privatisierte Krankenhäuser und wir wollen, dass die geschlossen werden. Niemand wollte das. Es wird trotzdem gemacht. Und jetzt raten wir mal, in wessen Interesse das ist. Wir haben seither weniger zufriedene Pfleger, Ärzte, Patienten. Was war das Ziel dieser Aktion? Verdienst. Aber nicht für uns Bürger, denn vorher waren unsere Krankenhäuser im Landkreis, also in der Hand des Landkreises. Jetzt sind es privatisierte Unternehmen, die versuchen, Geld abzuschöpfen. Aus unserem Krankheitswesen. Das heißt, es werden Gelder veruntreut. Etwas anderes gibt es nicht zu verdienen. Eine Krankenkasse erstattet eine bestimmte Maßnahme. Wie kann ich daran verdienen, indem ich nicht das tue, was bezahlt wird und das übrige Geld abschöpfe? Das ist Veruntreuung. So wird Geld verdient im Gesundheitssystem. Und das passiert entgegen dem Willen von allen Leuten hier im Landkreis. Und es wird auch weiter so passieren. Wir haben jetzt ungefähr 70% aller Krankenhäuser privatisiert. Wir haben die, ich weiß nicht wie viel, die Gesundheitsreform. Haben wir irgendeinen Arzt, der zufriedener ist, einen Pfleger, der zufriedener ist, einen Patienten, der zufriedener ist? Das sind Reformen wofür? Was wird denn da reformiert?
Ja, was wird da
reformiert? Also meine Zufriedenheit nicht.
Ja, ich habe das ja in der Pflege auch mitbekommen und habe jetzt auch die letzte Zeit sehr viel mit Pflegekräften telefoniert und gesprochen. Hm? Die sagen ja im Grunde alles Gleiche. Ja, es ist die letzten Jahre immer schlimmer geworden. Ja.
Wir haben alles reformiert. Also in der Politik wurden große Dinge geleistet. Es wurde reformiert. Die Ergebnisse sind diese.
Also im Grunde ist das Ergebnis, dass irgendjemand daran gut verdient und alle anderen müssen es ausbaden. Und demokratisch beschlossen wurde es auch nicht.
Ganz sicher nicht. Und Tatsache ist, so haben wir das in vielen Gebieten. Warum haben wir unsere Telefone, unsere Post, warum geht alles in private Hände über? Und wir haben hinterher doch immer schlechtere Bedingungen als vorher. Ist das im Sinne von uns Bürger? Die Bahn ging in private Hände über. Früher war es sprichwörtlich, wie pünktlich die Deutsche Bahn war. Na, die Zeiten sind vorbei. Jetzt fahren wir in den letzten alten Schrottdingern rum. Die Klos sind gesperrt. Man kriegt nichts mehr zu essen. Also das kann man alles nicht. Graulich, alles privatisiert.
Teilprivatisiert ist die Bahn, oder?
Ja, aber also zum Beispiel auch die Bewirtung. Es wird immer privatisiert. Und was ist? Es wird immer schlechter. Unsere Erfahrung über ein Leben sagt uns, da ist noch nie was besser geworden. Also kann ich jedenfalls nicht feststellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast ja auch schon ein paar Jahre, die du das mitmachst. Hast du irgendwo bemerkt, dass durch Privatisierung alles besser wurde?
Also Ich habe mir jetzt ja schon viele verschiedene Theorien angehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich möchte jetzt auch gar nicht so drüber referieren, was vielleicht, ob jetzt der libertäre Weg der sinnvollere ist oder ein steiger oder ein schlanker Staat. Ganz ehrlich, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Was ich sehe, ist, dass es schon so ein Konglomerat gibt von Politik und Großindustrie oder Großkonzernen, was ich als schädlich ansehe. Und das muss man auf jeden Fall, also da muss auf jeden Fall eine Machtbegrenzung her, ja, wenn man so will. Ja. Was jetzt dann aber am Ende ja, der richtige Weg ist, was für ein System oder was für eine, ja, ob jetzt der Kapitalismus oder der ein steiger oder ein schlanker Staat und so weiter, das jetzt, was da jetzt wirklich der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
Also ich denke, du kannst viele Sachen schon beantworten. Du kannst beantworten, ist es für dich als Patient in den Jahren besser geworden, zum Arzt zu gehen? Hast du den Eindruck, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Nur
die kannst du schon beurteilen.
Ja, Marianne, das Problem an der Sache ist, dass wir ja aber dieses Konglomerat haben. Ja? Und da, ne, dass die Politik in die Hände der Konzerne spielt. Und das ist ja das, wenn man das jetzt konsequent durchdenkt und sagt, okay, es regelt der Markt, ja, also dann setzt sich vielleicht auch das bessere Ergebnis durch. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Ökonom.
Du kannst beurteilen, was bei dir ankommt. Also letzten Endes, wir können die Mechanismen oft schwer beurteilen. Aber was bei uns ankommt, das können wir schon beurteilen. Können wir beurteilen, ob wir besser medizinisch versorgt sind? Können wir beurteilen, wie unsere Versorgung läuft? Wenn ich Bahn fahre, klar kann ich beurteilen, wie das vor 20, 40 und 60 Jahren war. Ich kann beurteilen, wie es heute ist. Das kann ich schon.
Also,
das sind einfache Dinge, die kann ich beurteilen.
Ich stimme dir insofern zu, dass, wenn man das jetzt aus der Perspektive betrachtet, eine soziale Marktwirtschaft sicherlich das bessere System.
Das will ich damit noch gar nicht mal sagen.
Ja.
Was das bessere System ist, weiß ich nicht. Wir probieren es jetzt anders zu machen in dieser politischen Bewegung. Das werden wir versuchen, mit Machtbegrenzung wieder für uns als Bürger ein besseres Leben zu haben. Welches System nachher sich wirklich als das bessere erweist, wissen wir nicht. Was wir aber sagen können, das, was wir gemacht haben, war jetzt nicht wirklich der Brüller. Denn ich sehe ja, dass die gesundheitliche Versorgung immer schlechter geworden ist. Ich sehe, dass unser Umgang miteinander immer problematischer wird. Ich sehe, dass das Bahnfahren nicht mehr so gut ist. Also das sind einfache Dinge, die sehe ich. Und wir müssen jetzt versuchen, etwas anders zu machen, weil wenn wir so weitermachen, wissen wir ja, wie es läuft. Wie sagte Einstein? Immer wieder das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten, das ist Dummheit. Das heißt, wir müssen jetzt etwas anders machen und sehen, ob wir ein anderes Ergebnis bekommen.
Marianne, ich danke dir für das Gespräch.
Gerne geschehen. Es war mir eine Freude mit dir.
War mir eine Freude auch mit dir.